Und damit sind wir schon mitten im Thema. Wir haben 4 Sonntage bis Palmsonntag und Ostern. Und es gibt ja ein Predigtteam und wir haben besprochen, was man da, wie man das alles gut verteilen könnte und sind da rausgekommen, dass wir diese nächsten 4 Sonntage dem Thema Gebet widmen. Ich habe keinen Einfluss darauf genommen. Ihr habt es vielleicht erlebt, vor 2 Wochen war das Thema Taufe, das war mein Lieblingsthema. Gebet ist mein zweitliebstes Thema. Und wer sich jetzt fragt, was dann das drittliebste Thema ist, das ist Erweckung. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Das Thema, diese Serie, die wir begonnen haben jetzt mit Gebet, diese 4 Einheiten haben den Titel Die Wurzeln im Alten Testament, gemeinschaftliches Gebet, was Jesus über Gebet gesagt hat und die Vielfalt des Gebets heute. Das sind so die 4 Schritte, in denen wir gehen. Ein bisschen wird sich's überschneiden. Ich muss heute sehen, dass ich nichts vorwegnehme. Und ich möchte ganz mal bei Jesus anknüpfen, mal bei Jesus einsteigen. Hat Jesus gesagt, Gebet ist wichtig? Und das ist jetzt ein ziemlich empfindlicher Punkt, weil ich würde sagen, natürlich, Jesus hat gesagt, Gebet ist wichtig. Wenn man das nachliest, dann heißt es, das Vaterunser steht ja auch in der Bergpredigt. Daran kann man schon sehen, dass Jesus' Gebet wichtig ist. Aber ich würde sagen, das ist eine totale Verzerrung. Wenn man sagt, das Gebet ist elementar, ist das immer noch eine Verzerrung. Wenn man sagt, das Gebet ist zentral, ist das immer noch eine Verzerrung. Markus hat hier vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten und hat geredet auch über die Tempelreinigung, das, was unter diesem Titel in den Evangelien, in allen Evangelien ist. Jesus hat nicht gesagt, Gebet ist wichtig. Jesus hat den Propheten Jesaja zitiert, hat zitiert, was Gott zu dem Propheten Jesaja gesagt hat und hat gesagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Mein Haus soll erstens ein Gebetshaus sein, zweitens ein Gebetshaus sein, drittens nochmal ein Gebetshaus sein und viertens gibt's nicht. Und alles, was nichts mit Gebet zu tun hat, das treibe ich jetzt raus auf die Straße. Das ist nicht ganz dasselbe, als wenn man sagt, Gebet ist wichtig. Und das hat er gemacht. Und da steht nicht, dass die Jünger ihm geholfen haben. Die waren völlig überrollt von dieser Geschichte, die da stattgefunden hat, dass das so zentral ist, so wichtig, dass Jesus gesagt hat, Gebet ist das, worum es geht und sonst erstmal nichts. Ich habe versprochen, auch ein bisschen einzugehen auf die Geschichte in der jüdischen Welt. Und wir wissen alle in Jerusalem, das, wo diese Begebenheit, die Tempelreinigung stattgefunden hat, dieser Tempel, an dem wurde geopfert und an dem wurde gebetet. Aber das Land war ja auch politisch nicht immer stabil und war umstritten und oft wurde dieser Tempel zerstört. Das Volk Israel wurde verschleppt, dann konnte man nicht opfern. Und an die Stelle des Opfers ist das Gebet getreten. Im jüdischen Glauben. Das Gebet Nummer 1 ist das Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist das zentrale Bekenntnis, das Mose dem Volk Israel gegeben hat, für wenn es in das gelobte Land kommt und noch einige Ordnungen, sodass Israel immer ein Zentrum hat und ein Bekenntnis, das Israel als Volk Gottes ausmacht. Und dann gibt es ein zweites Gebet, das ist das 18-Bitten-Gebet. Das alles, was den jüdischen Glauben ausmacht, zusammengefasst in 18 Einheiten. Diese 18 Einheiten werden morgens, nachmittags und abends gebetet und an jedem Fest gemeinsam gebetet. Dann wird noch ein bisschen was variiert. Und in jedem Synagogengottesdienst ist dieses Gebet das Zentrum des ganzen Gottesdienstes. Und da ist einiges auch schon enthalten, was Jesus wichtig war, aber nicht so profiliert, wie es dann bei Jesus war. Und ich kann das gleich mal vorwegnehmen, das, was das Gebet bei uns ausmacht, was wichtiger, herausragender ist, was uns unterscheidet von allen anderen, die auch etwas tun, was Gebet heißt, ist, dass wir zu einem Vater beten und dass wir beten mit großer Erhörungsgewissheit. Aber wir gehen noch mal einen halben Schritt zurück. Ich habe was übersprungen, weil im Alten Testament, was lernen wir aus dem Alten Testament? Da steht auch drin, was Gebet nicht ist, was nicht durchgeht als Gebet. Und die Propheten sind da ganz nüchtern und sind da ziemlich direkt. Und die sagen, wenn jemand ein Holz, ich habe jetzt kein Holz, ich wollte ein Holz mitbringen, ich hatte kein Holz, wenn jemand einen Holzklotz nimmt und den in zwei Teile teilt und den einen macht er Feuerholz draus, zündet es an und kocht sich eine Suppe drüber und den anderen Teil von demselben Holz schnitzt er ein Bild und stellt es hin und kniet sich davor nieder. Und ich habe schon, jetzt habe ich zwei, danke. Und kniet sich vor diesem Holz nieder, wo er die andere Hälfte verbrannt hat, um seine Suppe warm zu machen. Das ist nicht Gebet. Das ist stupid. Das kann nicht euer Ernst sein, dass das in manchen Kreisen als Gebet gilt. Und er sagt, wenn man einen Götzen tragen muss, ja, wenn man so ein Götterbild hat und man muss es tragen, weil es nicht gehen kann, man muss es anziehen, das hat man damals gemacht, damit es nicht friert, man muss am Fuß einen Nagel hinmachen, dass er nicht umfällt. Und dann kniet man sich davor nieder und hofft, dass der einem beisteht und einem schützt, wo gerade wir einen Schirm drüber haben machen müssen, dass er nicht nass wird. Das ist stupid. Das ist nicht Gebet, das qualifiziert nicht als Kommunikation mit Gott. Und wenn man einen Gott sucht, die Nähe Gottes sucht, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung Gottes sucht und man muss sich mit Ketten schlagen, um sein Mitleid, sein Gefühl zu erregen, man muss Versprechen abgeben, damit er sich einem verpflichtet fühlt. Ihr kennt diese Geschichte in 1. Könige 18 von Elia. Ja, wo die Baalspriester sich schlagen und Elia sagt, vielleicht ist er beschäftigt, vielleicht ist er einfach mit seinem Kopf woanders, vielleicht ist er gerade verreist, ihr könnt es ja nicht wissen. Das alles, was in diese Kategorie gehört, ist nicht Gebet. Und dann gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, wer schon bis in die Kindheit zurück in den Kindergottesdienst gegangen ist und die Geschichte von Jona gehört hat. Ja, Jona wird gerufen nach Ninive, dreht sich 180 Grad, geht so weit weg, wie man kann von Ninive auf ein Schiff. Und auf diesem Schiff, das Schiff kommt in eine Seenot, ja, weil dieser Weg von Gott weg einfach immer nur herab und herab führt. Und dann heißt es, die Seeleute auf dem Schiff, ein jeder ruft seinen Gott an in der Not. Und Jona sagt dann, ich weiß, warum uns das widerfährt. Ich bin nicht auf dem richtigen Weg und meinetwegen kommt das hier unter uns und sie kommt das über uns. Und sie rufen jeder ihren Gott an und dann tun sie das, was sie sowieso würden, ja, und wollen Jona nicht ins Meer werfen. Jona sagt, ich habe erkannt, ich muss runter von diesem Schiff, damit ihr überlebt, werft mich ins Meer. Und sie tun das nicht. Jeder betet zu seinem Gott, aber niemand findet eine Lösung. Und dann geht man ein auf das, was Jona sagt. Und Jona wird gerettet, das Schiff wird gerettet durch einen Schritt des Gehorsams, den Jona erfahren hat aus dem Gebet. Und das Alte Testament lehrt uns, was alles nicht hilft, was alles nicht Gebet ist, was nicht qualifiziert als Kommunikation mit Gott. Und dann sagt uns, wir lernen aus dem Alten Testament nämlich ziemlich erstaunliche Dinge. Wir lernen ganz, ganz grundsätzlich mal, dass vieles im Leben zustande kommt durch Kommunikation, dadurch, dass man das Gespräch sucht. Und viele Dinge nehmen nur Fahrt auf, dadurch, dass man im Gespräch bleibt. Und viele Dinge werden nur gut oder wenden sich vom Schlechten zum Guten, indem man das Gespräch sucht. Und man kann mit Gott ins Gespräch kommen. Man kann mit Gott im Gespräch bleiben. Man kann mit Gott das Gespräch suchen, wenn das Leben wild wird. Man kann Gott kennen, man kann Gott verstehen, man kann schlau werden aus dem, was von Gott kommt. Und man kann sich mit Gott verständigen. Gott ist nicht einer, der nicht mit sich reden lässt. Das lernen wir aus dem Alten Testament. Man kann den Willen Gottes erfahren und man kann sich ins Verhältnis setzen zu dem Willen Gottes. Das ist ziemlich wichtig. Wir beten ja, wenn wir zu Gott beten, nicht, damit Gott seine Meinung ändert oder etwas anders macht, als er es sonst vorgehabt hätte. Oder einfach für uns abbiegt. Wir beten ja, damit der Wille Gottes geschieht und damit Gott uns einbezieht in die Umsetzung seines Willens. Uns einbezieht mit unseren Gegebenheiten, unseren Beschränkungen, unseren Stärken, unseren Schwächen, unseren Schmerzen. Einbezieht, wenn er seinen Willen tut. Das ist Gebet im Alten Testament und wir können mit Gott reden, wir können hören, wir können reden wie ein Kind mit seinem Vater. Das setzt uns ab von vielen, vielen anderen, die auch etwas tun, das Gebet heißt. Wir können persönlich, direkt, praktisch, konkret beten. Und wir können beten mit großer Erhörungsgewissheit. Das ist was, was Jesus ganz stark unterscheidet von allen, in seiner Zeit von allen heute, die Erhörungsgewissheit. Jesus betet, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, danke, dass du mich erhört hast, aber wegen derer, die um mich herum sind, sage ich es, damit sie das auch wissen, damit sie auch verstehen, was hier geschieht. Und wo zwei oder drei übereinkommen in dem, was sie bitten, soll es ihnen geschehen. Ich sage es mal ganz konkret, ganz praktisch, bevor ich in die Beispiele komme mit der Vater-Kinder-Erhörungsgebetsgeschichte. Wenn du ein Kind hast und dein Kind bittet dich um ein Fahrrad, sagst du dann natürlich gecheckt, gehst in den Laden und sagst, ich bräuchte ein Fahrrad und die sagen, sie haben Glück, wir haben welche, das ist eins, bitteschön. Läuft das so ab? Ja, nicht jeder kann sofort irgendwie ein Fahrrad, ja, das kostet ja heute Millionen, im Gegensatz zu noch vor 30 Jahren, ja, sind ja Fahrräder heute, braucht man einen Bausparvertrag. Aber das ist ja nicht ausreichend. Normalerweise, wenn ein Kind kommt und sagt, ich brauche ein Fahrrad, dann sagt man, was denn für eins? An was hast denn gedacht? Und dann fließt das, was der Vater weiß und das, was das Kind will, es kommt zu einer Synthese im Normalfall. Und ich weiß noch, mein Bruder, ich habe schwache Erinnerungen dran, dass mein Bruder mal ein 80er, so ein Moped wollte und gesagt hat, ich hätte gerne ein Moped. Und mein Vater hat reagiert und hat gesagt, Sohn, ich weiß, wie du Fahrrad fährst. Ja, wir kennen uns ja eine Weile. Das wird wahrscheinlich nichts. Du wirst schon irgendwann was kriegen, was dich mobil macht, aber ein Moped wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist das jetzt Erhörung oder nicht? Zählt das bei uns als, der Vater geht ein auf das, was er wahrnimmt, was er hört von seinen Kindern, oder setzt er sich drüber weg, wenn er sagt, ich kenne dich ja und das ist wahrscheinlich nicht der Weg, den wir gehen sollten. Aber du wirst schon was bekommen, wenn die Zeit kommt und wenn du das brauchst. Gebet bewirkt immer etwas. Gebet bewirkt nie nichts, wenn wir uns als Kinder an den Vater wenden. Und Gebet läuft immer so, dass es uns integriert, wenn wir dafür offen sind, dass es uns integriert in den Willen Gottes. Und ich habe gedacht, ein paar Beispiele, ich möchte ein paar O-Töne aus dem Alten Testament vortragen, damit wir mal sehen, wie weit das geht, welchen Charakter das annehmen kann. Und im Alten Testament gibt es ja große und berühmte Gebete. Wir haben letzte Woche gehört, das Einweihungsgebet des Tempels durch den König Salomo. Die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel, das sind großartige Gebete. Aber es gibt auch ganz viele kleine, sehr in der Situation geborene Gebete, wo jemand sagt, ich kann nicht mehr oder ich weiß nicht weiter oder was soll jetzt werden? Und aus denen täte ich gerne ein paar Sachen heute vortragen, damit wir da reinfühlen, wie die Kommunikation mit Gott funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie nie weitergeblendet, gell? Da muss man schauen, wo wir sind. Ja. 1. Mose 25 steht, dies ist die weitere Geschichte von Isaak und seiner Familie. Isaak war Abrahams Sohn. Als er 40 Jahre alt war, heiratete er Rebekka. Sie war die Tochter des Aramäers Betuel und die Schwester Labans. Sie stammte aus dem oberen Mesopotamien. Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Darum bat Isaak den Herrn für seine Frau und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka wurde schwanger. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich in ihrem Bauch gegenseitig heftig traten, seufzte sie. Wenn sie sich jetzt schon streiten, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Sie fragte den Herrn danach und er antwortete ihr, zwei Völker trägst du in deinem Leib, zwei Volksstämme streiten sich in deinem Bauch, der eine ist stärker als der andere, der Älter wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Das klingt jetzt wie so eine Begebenheit aus einer Familiengeschichte, aber es ist mehr daran, weil es eine große Schwierigkeit war, wenn man im Alten Testament keine Kinder bekommen konnte, dann hat man mit 30 Jahren schon erlebt, dass das Dorf berät, wer denn mal da bauen darf, wenn du nimmer bist. Ja, wenn die Geschichte, wenn man schon sehen konnte, dass das nicht weitergeht, haben alle schon das Land verteilt und Absprachen getroffen. Das war unglaublich grausam, wenn die Familiengeschichte nicht weiterging von Generation zu Generation. Und damit ging eine große Entrechtung einher, das war ein Elend. Und erst recht hier, weil ja eine Verheißung auf der Familie lag, an Abraham, an Isaak, an Jakob, dass Gott sie zu einem großen Volk machen würde. Und Rebekka kann keine Kinder bekommen und Isaak betet und sie wird erhört und sie bekommt nicht nur ein Kind, sondern zwei und es sind Zwillinge und die Zwillinge streiten sich schon in der Schwangerschaft. Und damals wusste man, wenn es Zwillinge sind, das war schon kein Grund zum Feiern. Ja, die Chancen waren groß, dass man da nicht gut rauskommt. Dass es eine, zwei oder drei Beerdigungen gibt nach dieser Geburt. Das war schon ein Drama. Und Rebekka ist so wach in ihrer Gottesbeziehung, dass sie sagt, erst war es ein Problem, wie ein Fluch auf der Familie, dass ich keine Kinder bekommen konnte. Dann haben wir uns an dich gewandt, du hast dich erbarmt und jetzt habe ich das. Wozu soll das gut sein? Wo soll das hinführen? Wie kann das sein, dass du dich erbarmst, ein Gebet erhörst und es geht einem schlechter als vorher? Ist das dein Ernst? Wie soll ich damit leben? Was könnte eine angemessene Reaktion darauf sein, dass Leute, die du segnest, in Lebensgefahr sind? Das geht tief in die menschliche Existenz, das geht tief in unsere geistlichen Erfahrungen, in unsere Instinkte. Das verunsichert uns total, wenn wir uns an Gott wenden und offensichtlich geschieht etwas, was kein Zufall ist, und wir sind in noch größeren Fragen. Das ist unglaublich nüchtern, unglaublich aufrichtig in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrem Umgang mit den Verheißungen Gottes. Und Gott lässt mit sich reden und er sagt ihr, was sie wissen muss, damit sie damit leben kann, damit sie weiß, auf was sie sich einstellen soll, wie sie damit klarkommen soll. Und er sagt, es ist so, dass du zwei Völker, nicht nur eins, sondern zwei Völker in dir trägst, die nie miteinander klarkommen werden. Und das beginnt schon jetzt. Ja, es ist doppelte Verheißung, aber darin steckt natürlich auch, sie wird es überleben, die zwei werden ihren Weg gehen. Ich möchte weiter einfach eins weiterschalten zum Thema, wie ein Kind zu reden mit seinem Vater. In Jesaja 63 heißt es, blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Von deinem Erbarmen kommt bei mir nichts an. Viele haben es erlebt, viele haben es bezeugt, aber bei mir scheint es einen Umweg zu machen. Du bist unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Das ist dein Name. Bis dahin, man hat viel sich verlassen auf die Väter und hat gesagt, du hast Abraham eine Verheißung gegeben für Generationen. Ich bin eine von den Generationen, also stehe ich in der Verheißung. Und in der Notlage, wo das passiert, was außerhalb der Verheißung liegt, heißt es plötzlich, Abraham weiß ja gar nichts von uns. Ja, es funktioniert bei mir nicht mehr, mich darauf zu berufen, dass ich ein Nachkomme Abrahams bin. Es funktioniert, es gibt mir keine Sicherheit, keine Gewissheit, keinen Trost, dass ich ja ein Nachkomme Abrahams bin und darum in der Verheißung stehe. Du bist doch unser Vater. Und Gott bejaht das und Gott geht darauf ein. Wahrscheinlich hat man ab hier angefangen, zu Gott, dem Vater, zu sprechen. Und Jesus hat dann den Jüngern klar gemacht, als sie sagen, was müssen wir denn wissen, damit es bei uns so läuft wie bei dir? Was müssen wir wissen, um dir nachzufolgen? Und er sagt, das müsst ihr wissen. Vater unser im Himmel, so sollt ihr beten. Das führt weit. Ich möchte noch ein Beispiel zeigen von Jakob. Oh. Unter dem Stichwort persönlich, direkt, praktisch und konkret. Da heißt es, Jakob legte ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich auf der Reise beschützt, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten nach Hause zurückkehre, dann soll er mein Gott sein. Und drunter habe ich noch aufgeschrieben, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und sein Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Ich habe das hier bewusst. Jakob kommt an eine Stelle, ist auf der Flucht, er ist zwischen zwei Orten, ist allein, ist kein Beduinenfürst mit Gefolge, er ist allein in der Wüste und er legt sich dahin. Und er hat nicht mal was, wo er seinen Kopf drauf hat, keine zusammengerollte Bündel dabei oder so. Er nimmt einen Stein und legt den Kopf drauf. Und in der Nacht hat er diesen Traum von der Jakobsleiter und er denkt, es ist Zufall, dass er an einen Ort gekommen ist, wo man eine Vision von Gott empfängt, wo man Gott begegnen kann. Er denkt, es ist Zufall. Er hat den einen Stein gefunden in der Wüste, wo man seinen Kopf drauf legt und man kann etwas von Gott empfangen. Er merkt nicht, dass er selber der Ort ist, mit dem Gott geht. Und darum, es klingt so ein bisschen egoistisch, dass er sagt, ich gehe jetzt meinen Weg und wenn du mich immer versorgst und mich immer schützt und so, dann sollst du mein Gott sein. Das wäre ein bisschen ein Missverständnis. Jakob weiß, dass Gott mit Abraham war. Jakob weiß, dass Gott mit Isaak war. Und jetzt ist er irgendwo, wo er sich darauf nicht mehr blind verlassen mag. Und er sagt, wir hatten jetzt eine Begegnung. Es ist zu einem Kontakt gekommen. Ich habe etwas von dir empfangen. Du hast mir etwas offenbart. Ich gehe jetzt weiter. Und wenn sich das fortsetzt, dann gehe ich noch weiter. Und wenn ich erlebe, dass du mitgehst, dass es wiederkommt, dass ich wieder anknüpfen kann bei dir, dass ich dir nochmal begegnen kann und nochmal, dann fasse ich Vertrauen und dann soll es reichen, dass ich durchkomme, damit du mein Gott bist. Dann soll es reichen, dass ich überlebe. Dann soll es reichen, dass ich was zum Anziehen und zum Essen irgendwie finde. Ich will nicht berühmt werden und reich und erfolgreich und was auch immer. Es soll reichen, dass man mit dir leben kann. Meine persönliche Erfahrung, dann sollst du mein Gott sein, dann will ich diesen Weg weitergehen. Darum habe ich das Wort darunter, was Gott zu den Propheten sagt. Ja, wer in Gerechtigkeit wandelt, der wird erleben, dass Gott ihm Wasser und Brot zuverlässig gibt. Das ist der Arbeitsvertrag gewissermaßen. Ja, das ist das, worüber wir uns verständigen. Wer mit Gott geht, geht nicht, weil Gott ihn reich macht, sondern weil man sein Leben gehen kann durch Höhen und Tiefen mit Gott. Und ich habe hier die vierte Stelle, die ich bekannt, von der ich meine, dass man sie kennen sollte. Da heißt es zum Thema Erhörungsgewissheit: Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen? Aus Jesaja 49. Dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Und Jesaja 65 heißt es: Es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, und wenn sie noch reden, will ich hören. Unsere ganze Gewissheit im Wandel mit Gott besteht darin, dass Gott sagt: Wie könnte ich vergessen? Wie könnte ich nicht auf dich achten? Wie könnte ich das ignorieren, was dir wichtig ist? Wie könnte ich nicht verfolgen, ob es dir gut geht oder schlecht? Wie könnte ich? Nichts läuft Gott aus dem Ruder. Nichts ist zu weit oder zu unwichtig oder zu kompliziert oder sowas. Wie könnte Gott nicht verfolgen, wie es um dich steht? Ich möchte einfach, dass wir den Kontext sehen, zeigen, wie das aussieht im 18-Bitten-Gebet, im jüdischen Kontext. Im 18-Bitten-Gebet, das sind einfach diese 18 Einheiten, die gebetet werden. Das ist viel länger als das Vaterunser, wahrscheinlich fünfmal so lang. Und da gibt es zwei, wo der Vater vorkommt: Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre, und bringe uns, unser König, deinem Dienst nahe. Lass uns in vollkommener Rückkehr zu dir zurückkehren. Gelobt seist du, Ewiger, der du an der Rückkehr wohlgefallen hast. Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns, unser König, denn wir haben gefrevelt. Denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst. Zwei von 18 Einheiten kommt der Vater vor. Er ist nicht weg, aber er hat auch nicht das Gewicht, auch nicht die Bedeutung, ist auch nicht der Dreh- und Angelpunkt wie Vater unser im Himmel, wo alles von vorn bis hinten sich an den Vater richtet und man versucht, in das Verhältnis besser reinzukommen von Vater und Kind. Zum Thema Erhörungsgewissheit heißt es im 18-Bitten-Gebet: Höre unsere Stimme, Ewiger, unser Gott. Schone und erbarme dich über uns. Nimm mit Erbarmen und Wohlgefallen unser Gebet an. Denn Gott, der du Gebete und Flehen erhörst, bist du, weise uns, unser König, nicht leer von dir hinweg. Denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der du das Gebet erhörst. Es ist Erhörungsgewissheit drin, aber nicht in dem Maß, wie sich Jesus blind verlassen hat darauf, dass Gott zu ihm steht, dass Gott bei ihm ist und alles formt, was ihm begegnet, und an allem seine Hand dran hat. Gebet bewegt immer etwas. Und ich möchte das, Gebet ist ein sehr massives, sehr anspruchsvolles Thema, ein sehr sensibles Thema und ein Thema, von dem man sehr schnell sich wegbewegt in seiner eigenen geistlichen Biografie, weil es diesen unangenehmen Punkt enthält, dass wir abhängig sind von Jesus, dass wir abhängig sind von Gott. Und wir kommen oft in die Situation, dass wir alle Verheißungen Gottes haben, aber wir mögen nicht in einer Situation sein, in der wir darauf angewiesen sind. Und man kommt in seinem Leben oft in die Gelegenheit, dass man sagt: Jetzt habe ich nichts mehr, es gibt keine Optionen, es gibt keine Alternativen, es gibt keine Ressourcen, es gibt keine zweite Firma in der Schweiz, auf die man jetzt zurückgreifen könnte. Jetzt werden wir herausfinden, ob das Evangelium wahr ist. Das ist ein sehr empfindlicher Punkt. Vor allem, wenn man Verantwortung trägt für andere Menschen, wenn man Verantwortung trägt für Angestellte oder für eine große Familie oder ja, und alles so ein bisschen unsicher ist wie zur Zeit. Es ist unangenehm. Wir vermeiden, daran zu denken. Wir vermeiden, ins Gebet zu gehen, weil wir dann erleben, wie abhängig wir sind davon, dass Gott tut, was er sagt, und sagt, was er tut. Aber Gott ist ein integrer Gott, der sich bindet an seine Verheißung. Die einzige Einschränkung, das ist ja immer so ein bisschen ein so eine billige Nummer, dass wenn deine Gebete nicht erhört werden, dann hast du nicht genug geglaubt. Die einzige Einschränkung, die im Neuen Testament gegeben wird, die man wissen muss zum Thema Erhörungsgewissheit: Wer selbstsüchtig bittet, damit er es verprassen kann, sagt Jakobus. Wer hochmütig bittet, wer große Worte macht und lange Reden schwingt, damit er gut dasteht. Wer aus Sorge heraus zweifelnd und unernsthaft bittet, der soll nicht und nur der soll nicht damit rechnen, dass Gott auf ihn eingeht. Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Und so sicher wie du sein kannst, dass er den Hochmütigen widersteht, so sicher kannst du sein, dass er den Demütigen Gnade gibt. Nur der empfängt nichts und die anderen, je einfacher, je klarer, je eindeutiger, desto besser. Das hat mal, ich habe das gehört von einem Prediger, der gesagt hat, er hat zu Gott gebetet und Gott hat ihn ignoriert. Und er hat das so gespürt. Und er hat tatsächlich um ein Fahrrad gebetet, weil er das brauchte für seinen Dienst in Korea und Gott hat es ignoriert und er hat kein Fahrrad. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt, du musst Gott sagen, was für ein Fahrrad. Und er hat sich was ausgedacht und er hat eins geschenkt bekommen. Und gesagt, es soll ein grünes sein und es soll ein bisschen leicht und so, dass das in den Keller tragen. Ja. Und das ist rausgekommen. Es hängt, das Gebet ist so ein großes Thema und es ist in der Bibel mit ganz viel Drama oft verbunden, mit ganz viel biografischer Tragweite. Aber im Kern ist es was ganz Einfaches. Wie ein Kind mit seinem Vater. Wir werden noch diese drei weiteren Einheiten haben. Gemeinschaftliches Gebet ist auch gemeinschaftliches Gebet ist anders als individuelles Gebet. Gemeinschaftliches Gebet ist eine eigene Sportart. Das ist etwas auch, was man so gestalten kann, dass es ein Fest ist, oder so gestalten kann, dass es nicht so, ja, dass man sagt, das machen wir so bald nicht wieder. Gemeinschaftliches Gebet ist eine große Kraft, wenn man ein bisschen was drüber weiß. Was Jesus über Gebet gesagt hat, ist der Hammer. Das ist die dritte Einheit. Jesus hat Sachen über Gebet gesagt. Wir entdecken das immer wieder und verdrängen es, weil das so brisant ist. Und die Vielfalt, in der man Gebet heute einbauen kann in sein Leben, in seinen Alltag, ist gigantisch. Es gibt viele Sachen, vor allem wenn man so körperlich ein bisschen lädiert ist. Ich weiß nicht, wer schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Oder ein operiertes Knie oder sowas. Ja, was man tun kann in seiner Wohnung, um Gebet einzubauen und auch seine Blessuren einzubauen in sein Gebetsleben, ist ein weites Feld. Und das, was man machen kann als Hauskreis, um Gebet zu gestalten, ist ein weites Feld und ein großer Reichtum. Wir werden auf diese Dinge eingehen in den nächsten Einheiten. Heute haben wir noch das Abendmahl. Und das ist auch eine Gelegenheit, ins Gebet zu gehen. Dass Sachen in unserem Leben in Ordnung kommen, beginnt damit, dass unser Leben mit Gott in Ordnung kommt. Beginnt damit, dass wir gesund werden, heil werden, geistlich, und dann folgen andere Sachen daraus.